Ich hoffe, ihr habt ein paar spannende Gedanken mitnehmen können. Wenn nicht, dann keine Ahnung, was mit euch nicht stimmt, weil das kann nicht sein. Also das kann einfach nicht sein. Da war so viel Gutes dabei, Leute. Ich merke schon, ich bin richtig selbstbewusst geworden. Hallo, hallo? Ist da noch jemand?
Hallo?
Warum klingst du so viel lauter als ich? So, Moment mal, ich pegel mich jetzt auch mal ein bisschen lauter. Ha. So, es knarzt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das reinste Vergnügen. Yes, come on, Leute. Applaus, Applaus. Wir haben nach, weiß ich nicht, einem Jahr oder noch länger wahrscheinlich.
2 Jahre mindestens.
2 Jahre? Warum klingst du so viel lauter als ich?
Ich bin halt stärker.
Okay, also. Ah, ich klippe. Wir haben seit 2 Jahren, während ich hier das Mikrofon einstelle, ganz professionell, pegel ich aber mitten in der Aufnahme, so nennt man das, wenn man die Lautstärke einstellt, haben wir jetzt keinen Podcast mehr aufgenommen.
Ja.
Also keinen mehr bei Das reinste Vergnügen. Gab nicht so viel Vergnügsames irgendwie, ne, in den letzten 2 Jahren.
Oder zu viel, sodass wir nicht dazu gekommen sind.
Das kann nicht sein, 2 Jahre. Wir haben nämlich eine Folge aufgenommen zur Flutkatastrophe und die ist noch nicht einmal 1 Jahr her. Haben wir veröffentlicht bei Das reinste Vergnügen.
Aha.
Und da war es schon so für mich so, oh, passt eigentlich ja gar nicht der Titel. Ist aber genau das, was uns damals beschäftigt hat. Und ich glaube, das beschreibt genau das ganz gut, dass wir so eine dichte Zeit hatten in den letzten Monaten, dass es uns vorkommt wie 2 Jahre. Und das ist mir heute auch an der Fleischtheke beim Rewe bewusst geworden. Du glaubst es nicht. Und zwar haben die jetzt wieder diese Marker eingeführt, ne? Und haben mir dann so gesagt, ja, also jetzt ist zwar gerade niemand da, deswegen ist es auch okay, aber beim nächsten Mal bitten wir sie dann doch hier, wir haben jetzt das eingeführt, wieder so einen Marker zu ziehen, so eine Nummer, damit man weiß, wer wann an einer Reihe ist.
Ja.
Dann habe ich gesagt, ach, wie schade. Das gab es vor Corona auch schon mal und jetzt sind wir wieder an diesem Punkt angelangt. Wir haben uns leider doch nicht weiterentwickelt als Gesellschaft. Wir sind also wieder degeneriert und zurückgefallen auf diesen Hahnenkampf, wer darf zuerst ran. Und weil wir einfach nicht klarkommen, also den Part habe ich jetzt nicht gesagt, aber dann so, weil wir halt anscheinend nicht klarkommen miteinander, brauchen wir jetzt so ein blödes Ticketsystem. Dann hat mich die Dame hinter der Theke und auch der mich bedient hat hinter der Theke, die haben mich beide dann angeschaut und dann so, ja, so ist das leider.
Tja,
ja, also,
wieder alles so wie vorher.
Wieder alles so wie vorher. Fühlt sich für uns, glaube ich, nicht so ganz so an. Oder weiß ich nicht, für mich zumindest.
Nee, also war ja auch zwischendrin nicht alles so wahnsinnig anders für uns. Zumindest nicht aufgrund von Corona.
Nee, genau. Und jetzt sind wir so mittendrin, ja. Auf der einen Seite könnte man sagen, bei den Hölis ist irgendwie auch immer viel los.
Mhm.
Und auf der anderen Seite gibt es aber doch auch immer wieder nicht nur ein Ringen, um all diese Dinge unter einen Hut zu bringen, sondern auch Dinge, wenn ich mehr als 1-2 Jahre zurückschaue, nämlich so 5-6 Jahre zum Beispiel zurückschaue, würde ich sagen, ja, ich glaube, wir haben uns in einigen Punkten in unserer Persönlichkeit weiterentwickelt.
Hoffentlich, ja.
Also ich glaube, es gibt eine Veränderung und die Veränderung ist tendenziell eher in uns drinne sichtbar und noch nicht ganz so stark nach außen reflektierend wahrnehmbar.
Mhm. Ja, kann sein.
Boah, kluger Gedanke, oder?
Das ist der beste Gedanke, den du gleich als erstes raushaust.
Das ist der beste Gedanke, yes. Man muss ja Storytelling, du musst ja quasi mit einem richtig krassen Ding einsteigen. Und dann kommt so ein Mittelfeldgeplänkel und so weiter. Und dann musst du wieder gucken, dass du am Ende nochmal so einen raushaust.
Mhm.
Nee, Quatsch. Also völliger Blödsinn. Ich möchte das, was uns zuvor nicht gelungen ist, nämlich mal festhalten, was uns gerade so bewegt. Und wenn wir das schaffen, das einmal im Monat zu machen, dann glaube ich, dass wir in ein paar Jahren echt ein wertvolles Archiv haben, auf das wir selber zurückschauen können und auf das eines Tages unsere Kinder mal zurückschauen können. Und das finde ich sehr cool, weil ich weiß nicht, ob es dir so geht. Also doch, ich weiß es schon, aber die Frage, was haben sich eigentlich meine Eltern damals dabei gedacht? Die stellt man sich halt dann doch immer mal wieder, ja, zu sagen, was war eigentlich die Entscheidungsgrundlage, dies und jenes zu tun oder nicht zu tun? Was hat die Eltern dabei bewogen? Und wenn man die heute fragt, ja, dann kriegt man eine Antwort, wo ich gar nicht so sehr weiß, ob das in dem Moment damals auch schon so war, weil es ja unter Umständen 30 Jahre her ist.
Mhm.
Und das würde ich gerne meinen Kindern ermöglichen, dass sie mal eine Chance haben zu sagen, warum habt ihr mich eigentlich mit 6 Jahren in die Schule gesteckt?
Du willst dir also ersparen, dass deine Kinder dich später mal fragen nach diesen Dingen, sonst verweist du sie nur auf den Podcast.
Also es könnte ja sein, dass unser Kind irgendwann mal sagt, sag mal, warum habt ihr das so gemacht? Und wir es aber selber nicht mehr so ganz genau wissen. Zum Beispiel haben wir darüber gesprochen, warum wir unseren Sohn aus dem Kindergarten rausgenommen haben.
Ja.
Und ich könnte jetzt schon die ganzen Beweggründe nicht mehr so gut wiedergeben.
Ja, das stimmt. Ich bin auch froh, dass wir das damals aufgenommen haben, weil, ja, also ich könnte schon noch ein paar Sachen dazu sagen, aber es wäre nicht mehr so genau und detailliert und mit so vielen Snippets aus der Gegenwart zu der Zeit.
Genau. Und das ist so ähnlich wie Kindermund. Ja, du denkst in dem Moment, das vergisst du nie. Der Punkt ist halt, ne, man vergisst so schnell und man denkt, das vergisst man nie. Und ich glaube, die wesentlichen, wichtigen Dinge, die behält man sich dann auch hoffentlich. Und gleichzeitig gibt es aber doch auch feine Nuancen, die nicht uninteressant sind. Also gerade bei dem Beweggrund Kindergarten, ja, nein, habe ich ja das Feedback dann von anderen bekommen, dass sie gesagt haben, Mensch, die Folge hat uns echt voll zum Nachdenken gebracht.
Mhm.
Das war jetzt nicht unsere Absicht in dem Sinne, aber fand ich gut. Und so gesehen nochmal die Frage, was haben wir uns eigentlich dabei gedacht, unseren Sohn jetzt im kommenden Sommer in die Schule zu stecken?
Wir hatten keine Lust auf Gefängnis.
Ja, das ist richtig. Hätten wir ihn letztes Jahr sogar schon in die Schule stecken können?
Ja, hätten wir.
Das stelle ich mir echt absurd vor. Also daher hätte man sich wirklich die Frage stellen können, da hätte ich jetzt, wenn ich mein Sohn wäre und dann 20 Jahre drauf, zu sagen, sag mal, warum habt ihr mich eigentlich damals schon so früh?
Mhm.
Ja, warum haben wir es nicht gemacht?
Letztes Jahr?
Ja, ich würde, ja okay, sag du.
Weil wir der Meinung waren, dass er noch nicht so weit ist und wir ihm ermöglichen wollten, so lange wie möglich frei und unbeschwert viel zu spielen.
Ich würde sagen, weil er noch nicht in der Lage war, mit seinem Arm über den Kopf zu greifen und sein Ohrläppchen zu berühren.
Ja, das haben wir später rausgefunden, ja.
Das haben wir später rausgefunden, ich weiß, ja. Fand ich aber cool, so ein cooler Test. Einfach mal den Arm nehmen über den Kopf und dann gucken, ob ihr ans Ohrläppchen drankommt. Und das ist so ein Indikator, dass auch anatomisch euer Kind groß genug ist, um überhaupt so lange still sitzen zu können.
Mhm.
Ja, das nur so kleine Nuggets am Rande.
Du bist heute auf einem Besserwisser-Tipp unterwegs. Fandst du meine Erklärung jetzt nicht so passend oder was?
Doch, ich fand deine Erklärung sehr schön. Ich fand, die hat halt aber zwei sehr unterschiedliche Teile gehabt. Also der erste Teil war, du hast gesagt, weil er noch nicht so weit war. Und der zweite Teil war, und weil wir möchten, dass er so lang wie es geht und wie er Lust hat, sozusagen von Herzenslust spielen kann. Ich paraphrasiere jetzt, ne? Und das sind ja zwei aus meiner Sicht echt sehr unterschiedliche Aspekte. Und mal kritisch nachgefragt, ist denn Spielen nicht eine pure Zeitvergeudung? Also ist das nicht eine Verdummung, muss man nicht in die Frühförderung gehen und am besten, warum haben wir uns einen Sohn zum Beispiel kein Chinesisch beigebracht?
Wieso sollten wir?
Ja, keine Ahnung. Also natürlich ist das jetzt ein bisschen ironisch, ja, aber es gibt ja doch schon die Vorstellung, ich gebe mein Kind möglichst schnell in den Kindergarten oder in die Krippe. Und ich gebe mein Kind auch möglichst schnell in die Schule, damit er auch klug wird und damit was aus ihm wird und er dann irgendwie, was weiß ich.
Ja, das ist wohl eine Vorstellung oder eine Einstellung, die ganz tief in unserer westlichen Welt zumindest verankert ist und die sehr stark auf Leistung sich fokussiert, auf Leistung und auf Ergebnisse, auf etwas vorweisen können und dann am Ende auch auf Noten. Und ich glaube aber, von dem, was ich so die letzten Jahre gehört und gelesen habe, also gehört meine ich Podcasts, ist Spielen das Wichtigste, was man einem Kind anbieten kann in der Kindheit. Und es ist definitiv nicht Zeitvergeudung oder sinnlos, sondern es ist genau das, was ein Kind braucht, um sich auszuprobieren und um sich ausdrücken zu lernen und um ja, die Welt zu erkunden und dann eben auch dadurch zu lernen. Also Kinder lernen immer, wenn sie spielen. Halt auf eine andere Art und Weise, wie wir das als Erwachsene oft erwarten würden und sie haben hinterher vielleicht kein Ergebnis vorzuweisen, aber sie lernen konstant, die sind den ganzen Tag am Lernen, wenn man sie lässt.
Lass mich mal einen höchstwahrscheinlich auch missglückten, schlechten Versuch eines Phishing for Compliments machen, um danach an das wirklich Relevante zu gehen, okay?
Jetzt bin ich gespannt.
Genau. Würdest du mir unterstellen, dass ich zumindest, was so dieses ganze zweckfreie Spielen anbelangt, dass ich da grundsätzlich das irgendwie intuitiv erahnt habe, zu sagen, ja, das wäre für unseren Sohn oder für unsere Kinder einfach gut, das soweit es geht zu dürfen.
Zu dürfen? Ich verstehe die Frage nicht.
Naja, also ich hätte mir jetzt unterstellt, dass ich quasi diesen Gedanken intuitiv einfach schon immer so mit reingebracht oder auch geteilt oder gedacht oder angestrebt habe, für unsere Kinder zu sagen, komm, lass gucken, dass sie möglichst viel Spaß haben und spielen und fertig.
Ja, nicht nur für unsere Kinder, auch für dich selber.
Ja, genau. Nur der Unterschied bei mir zum Beispiel ist ja, das kommt ja fast nie vor. Also ich spiele ja fast nie und schon gar nicht zweckfrei.
Ja, würdest du aber gerne.
Ja, absolut.
Ja.
Genau. Deswegen, ich setze mich ja zumindest dafür ein, dass unsere Kinder genau das dürfen können. Und ich meine damit überhaupt nicht, dass du das nicht tust. Okay, ich gehe jetzt, wie gesagt, das wäre jetzt erstmal so der flache Teil, ja. Mhm. Zu sagen, wo kommen wir her? Weißt du, ich würde ja sagen, das ist eigentlich banal. Und ich glaube, du würdest sagen, das ist bahnbrechend und revolutionär.
Ich glaube, dass das für die allermeisten Kinder heutzutage nicht mehr normal ist. Und deswegen ist es eben, ja, weiß nicht, ob bahnbrechend, aber zumindest elementar wichtig. Und sicherlich gibt es immer wieder Eltern, die das praktizieren oder die das intuitiv auch richtig machen. Aber ich glaube, dass die stark in der Minderheit sind. Und dass Kinder heutzutage sehr, sehr früh, ja, in vorgegebene Strukturen kommen, in denen ihnen auch das Spiel nicht mehr frei ist und auch nicht mehr zweckfrei ist, sondern die allermeisten Dinge vorgegeben sind und in denen sie sehr schnell und sehr oft bewertet werden. Vielleicht sogar auch beim Spielen, auch wenn es Spiel heißt, dass die halt beobachtet werden, dass sie bewertet werden, dass sie korrigiert werden ganz viel und eben nicht wirklich einen freien Raum haben, in dem sie so spielen können, dass sie sich selbst vergessen. Das nennt man dann in den Flow kommen sozusagen. Wenn sie wirklich alles um sich herum vergessen, weil sie so vertieft sind ins Spiel, wann passiert das denn heutzutage noch? Ich würde behaupten, eher selten.
Warum denkst du, ist das so?
Da gibt es sicherlich viele Gründe für. Also mir fallen jetzt zwei ein, die ich für vordergründig halte. Das eine ist tatsächlich das Bildungssystem, das eben, wo der Kindergarten quasi ein verlängerter Arm dessen ist, aus meiner Sicht. Also für mich fängt es nicht erst in der Schule an, sondern schon im Kindergarten. Und da die Kinder heute immer früher in den Kindergarten kommen, werden sie halt sehr früh in dieses System eingeführt. Und in diesem System werden sie halt einfach sehr früh bewertet, strukturiert. Ihnen wird sehr vieles vorgegeben und ihnen wird sehr viel gezeigt, wie man Dinge macht. Also, dass sie das eben nicht mehr selber erfinden können und nicht mehr selber ausprobieren können, sondern nur noch in vorgegebenen Bahnen sich bewegen können. Also das ist der eine Grund, dass einfach das, wie wir Kinder, ich nenne es jetzt mal betreuen, also wie wir sie auch bilden, dass das sehr stark vorgegeben ist und dass das sehr stark im Leistungsdenken entspricht. Und am Ende das auch stark verknüpft ist mit einem Konsumgedanken oder einem Konsumverhalten. Also das ist aus meiner Sicht ein Grund, den man jetzt natürlich noch beliebig vertiefen könnte. Und das andere ist, glaube ich, dass einfach die Welt sehr, sehr schnell getaktet ist heutzutage und sehr voll ist und Eltern heutzutage in der Herausforderung stehen, all diese Dinge miteinander zu kombinieren beziehungsweise halt viel vom Leben wollen, ich nenne es jetzt mal so, und dadurch Kinder mit in dieses Raster gepresst werden, dass einfach ein Tag sehr, sehr durchgetaktet ist bei vielen Familien. Und es eben nicht mehr diese Freiräume gibt, wo Kinder sich austoben können, wo Kinder auch mal stundenlang sich in irgendetwas vertiefen können. Denn wenn man auf ein Kind eingehen möchte, dann kostet das immer Zeit, sehr viel Zeit.
Okay, durch welche Tür gehen wir jetzt? A, B oder C?
Du kannst
C.
ja auch was dazu sagen.
Ja, ja, ich weiß, das will ich ja. Also
du musst ja nicht diese zwei Punkte aufgreifen, sondern du kannst ja auch mal deine Vermutung äußern. an was es liegen könnte.
Ich finde das schon sehr gut. Also es gibt ein Zitat, das du neulich genannt hast, war es von Gerald Hüther. Schule ist für, also die Kinder sind nicht für die Schule da oder was, sondern Schule ist für die Eltern. Für, wie war das?
Ja, da ging es, glaube ich, um Schule, aber am Ende hat er es, glaube ich, auf Betreuung an sich bezogen, dass das Betreuungssystem nicht für die Kinder gemacht ist, sondern eigentlich für die Eltern gemacht wurde.
Genau, und das finde ich sozusagen einen spannenden Gedanken, der zu dem, was du gesagt hast, sehr gut passt.
Ja, das vereint beides eigentlich, ja.
Du hast den Begriff Leistung genannt, Leistungsdenken. Das kommt natürlich erstmal von uns Eltern mit der Erwartung, dass unsere Kinder auch was leisten. Auch wir als Gesellschaft, man später was leisten muss sozusagen. Dann hast du Konsum genannt, hätte ich gerne nochmal nachgefragt, wie du jetzt Leistung und Konsum miteinander verknüpft hast in Bezug auf Grundschule oder Schule. Und dann hast du ja im zweiten Aspekt dieses Streben nach, dieses Striving, wo wir als Gesellschaft ne, so von besessen sind, uns selbst zu verwirklichen und das schlägt sich ja auch ganz stark wieder. Und deswegen meine ich, genau dieses Zitat deckt halt beide Seiten ab von den Hauptaspekten, die du jetzt genannt hast.
Ja.
Also lass mich einmal kurz nachfragen mit dem Leistungsgedanken und Konsumgedanken, wie hängen die zusammen?
Naja, ich denke, dass wir in einer Leistungsgesellschaft leben, das würde wahrscheinlich jeder bestätigen. Aber wozu leisten wir denn? Wohin führt das denn? Warum müssen wir dann leisten? Und dieses Leisten, ja, das beginnt eigentlich im Kindergarten, spätestens in der Grundschule und geht dann halt so weiter, wird dann halt intensiviert und die Kinder werden quasi darauf trainiert oder vorbereitet, dass sie halt später noch mehr leisten müssen. Sie werden alles, was man ihnen beibringt, bringt man ihnen bei, damit sie leisten können später. Warum sollen sie dann leisten? Naja, um Geld zu verdienen. Und was machen sie mit diesem Geld? Konsumieren. Das ist jetzt ein bisschen platt und ein bisschen sehr simplifiziert, aber ich glaube schon, dass da eine Connection ist zwischen den beiden.
Ja, du hast neulich hast du auch den Begriff Wohlstand genannt und hast den in Bezug zu Angst gesetzt.
Ja.
Das finde ich, glaube ich, beschreibt vielleicht auch nochmal ein bisschen die dahinterliegende Ebene. Ich hätte nämlich gesagt, weil du mich jetzt gefragt hast, ja, woran denkst du, dass das jetzt liegt, dass wir hier in so einem System oder dass wir, ja, in so
einem. Dass es keinen Raum mehr zum Spielen gibt.
Dass es oder kaum noch. Genau, dass es kaum Raum noch zum Spielen gibt. Und ich würde sagen, ganz viel davon hat mit Angst zu tun.
Ja.
Ganz viel davon hat, also wenn ich jetzt mal eine Facette von Angst rausgreifen würde, dann wäre es die FOMO, Fear of Missing Out. Die Angst, etwas zu verpassen und das auch schon aufs Kind zu übertragen. Also die Angst zu verpassen, dass mein Kind quasi, weil es ja so viel lernt in jungen Jahren, nicht das maximal Mögliche mitzugeben. Also warum würde ich meinem Kind, wenn es ihm am leichtesten fällt, nicht schon direkt die schwerste und möglicherweise eines Tages mal wichtigste Sprache der Welt mitgeben, nämlich Chinesisch?
Mhm.
Und das ist so, ich habe tatsächlich mal, also vor einigen Jahren, ja, dachte ich tatsächlich so drüber nach und dachte, ja, stimmt, wenn das ja so ist, ja, dann ist es doch voll gut. Also die Frage, die mich mal bewegt hatte, das war wirklich schon ein paar Jahre her, war so, Englischunterricht in der ersten Klasse oder nicht?
Mhm.
Und ich dachte dann, irgendwann dachte ich so, ja, logisch, ja, also weil rational gedacht, logisch gedacht, absolut, weil das Hirn ist ja am leistungsfähigsten, am aufnahmefähigsten, lernt am schnellsten, am einfachsten, wie auch immer. Also unbedingt direkt mitgeben. Nur nach dieser Logik, wo fängst du an, wo hörst du auf?
Ja.
Und dann ist es genau das, was schon ein Fehler in sich ist, so nach dieser Logik. Ja, also das ist ja Spielen, hat ja ganz, ganz viel auch mit Gefühlen zu tun. Und Leistung auch wiederum und Konsum und alles materielle Dinge und Bewertung und all das ganz viel mit Logik zu tun.
Mhm.
Und das sind irgendwie Gegensätze, die sich, glaube ich, ausschließen. Also ich würde zum Beispiel sagen, und das ist, glaube ich, für uns beide kein Geheimnis, ich bin ein sehr kreativer Typ, aber wo kann ich das ausleben? Also wo ist Raum dafür? Ganz ehrlich, in der Schule nicht. Also in der Schule wird hier Kreativität weitestgehend ausgeprügelt. Und du musst dir dann quasi die Freiheit nehmen, das einfach in Gedanken weiter aufrechtzuerhalten, also ein bisschen zu tagträumen, ja. Und dann wirst du natürlich ermahnt vom Lehrer und sowas. Ich kann mich gut dran erinnern, aus dem Fenster starrend. Und ich würde aber behaupten, dass die aus dem Fenster starren Zeiten potenziell ganz wichtige Zeiten für mich waren. Und anstatt irgendwie proaktiv sowas mit einzubauen oder das positiv zu kanalisieren, wird das ja einfach nur abgeschnitten. Und heißt aber nur, nö, darf hier nicht sein. Naja, okay, also ein kleiner Exkurs. Ne? Ich kam jetzt von der Angst zu sagen, ich glaube, die Angst ist ein ganz, ganz großer Treiber von dieser Entwicklung, dass wir eine Leistungsgesellschaft nicht nur geworden sind, sondern dass wir es halt verzweifelt versuchen, auch weiterhin sein zu wollen.
Ja.
Also wir sehen, weltweit wird Deutschland von anderen Ländern jetzt überholt. Wir spielen, glaube ich, nicht mehr so die wahnsinnige Rolle. Und das wollen wir uns als Gesellschaft, glaube ich, auch nicht wirklich eingestehen. Oder kapieren das halt irgendwie noch nicht so ganz. Und das wird sich aber wahrscheinlich schon auch, ich glaube, wirtschaftlich auswirken. Das heißt, vielleicht sind wir auf dem Zenit möglicherweise von unserem Wohlstand, den wir jetzt haben. Und das spüren wir dann halt schon, wenn wir plötzlich sowas wie Inflation sehen, hören, ja, wenn wir tanken gehen. Und dann können wir jetzt sagen, ja, wir können es auf den Krieg schieben, ja. Davor hätten wir es auf Corona schieben können. Aber aus meiner Sicht ist ähnlich wie Corona, ist sozusagen der Krieg eigentlich nur ein Beschleuniger von bereits bestehenden Entwicklungen oder ein Sichtbarwerden von dem, was ohnehin schon da war. Und das Ganze, also das ist jetzt echt ein sehr großer Metabogen, sorry, aber das hängt halt irgendwo zusammen. Und das spiegelt sich, glaube ich, schon bei dem wider, wie wir unsere Kinder behandeln und was wir von ihnen erwarten.
Ja, also ich glaube, die Angst kommt nicht erst dann, wenn man Angst davor hat, dass das System auseinanderbricht oder dass, keine Ahnung, die Inflation kommt und man sich nicht mehr so viel wird leisten können, sondern die Angst war schon vorher da. Die war schon immer zumindest in Teilen der Treiber für Leistung und für vieles, was wir aufgebaut haben und heute Wohlstand nennen. Das zeigt sich ja darin, dass wir uns zumindest hier in der westlichen Welt sehr stark darüber definieren, was wir leisten. Also es ist die Angst dahinter, wenn ich nicht mehr leiste oder nicht mehr so leiste wie bisher, wer bin ich dann? Oder was denken dann die anderen? Oder was kann ich mir dann noch leisten? Und ich glaube, dass das schon ja bei den Allerkleinsten anfängt, dass Eltern auch darüber besorgt sind oder sich Gedanken darüber machen, Angst davor haben, dass ihre Kinder abgehängt werden könnten, irgendwann mal, früher oder später. Und dass das der Treiber ist, Kinder möglichst früh eher einzuführen, dass sie halt anpassungsfähig werden, dass sie sich eingliedern lassen in das, was normal ist, was der Mainstream ist. Und auch der Treiber dafür ist, Kinder möglichst voll zu stopfen mit, nenn es Stoff oder nenn es irgendwelche Aktivitäten, irgendwelche frühkindliche Förderung oder sowas in die Richtung, dass dahinter die Angst steht, das Kind könnte abgehängt werden oder die Hoffnung, das Kind könnte es zu was ganz Besonderem bringen mit diesen guten Voraussetzungen, vielleicht zu was Besserem, als was man selber geschafft hat.
Und vielleicht auch die Träume verwirklichen, die man selber nicht leben konnte.
Vielleicht, ja.
Ja, spannend. Es erinnert mich ein bisschen daran, eine Mutter, die hatte ihr erstes Kind, hatte die wirklich ganz, ganz viele AGs angemeldet, so mit 3 Jahren oder sowas. Und dann kam so Musik und Wald und was weiß ich nicht alles. Und dann rennst du halt jeden Tag da rum und kutschierst dein Kind da rum. Und interessanterweise ist dieses Kind in der Schule eher ein schwaches Schulkind geworden. Und ich will da jetzt auch, also will mich davor hüten, das in kausalen Zusammenhang herzustellen, wo vielleicht keiner ist und schon gar nicht das zu verallgemeinern, ja. Und doch war es für mich eine Beobachtung, die ich aber spannend fand, weil ja das Gegenteil, also das Erwartbare ausgeblieben ist. Ja, und das habe ich damals als Jugendlicher halt wahrgenommen und ich glaube, das hat mich halt darin bestärkt, zu sagen, wenn ich eines Tages mal Kinder habe, die sollen einfach mal spielen dürfen, so bis die Schule losgeht.
Mir ist noch eine Sache angefallen, die auch dahinter steht oder stehen könnte. Und zwar habe ich den Eindruck, dass bei Eltern heutzutage eine sehr große Unsicherheit herrscht darüber, was es bedeutet, Eltern zu sein. Und eine Unsicherheit ist vielleicht auch irgendwo eine Angst, zumindest in Teilen. Aber ich glaube, dass viele Eltern vielleicht gar nicht so sehr aus einer Überzeugung heraus handeln, dass sie das wirklich unbedingt wollen, ihr Kind bei so vielen Aktivitäten anzumelden oder auch sogar früh in den Kindergarten zu geben, sondern dass sie einfach so verunsichert sind und weil sie halt da keine eigene innere Haltung dazu haben, dann einfach dem Mainstream folgen und sich dem quasi anschließen, damit das Kind eben nicht unangenehm auffällt, so nenne ich es jetzt halt mal. aber ich glaube, dass eine große Unsicherheit darüber herrscht, was es bedeutet, Kinder beim Aufwachsen zu begleiten. Und ja, dass man sich als Eltern, vor allem als Mutter heutzutage, oft sehr alleingelassen fühlt oder auch sehr überfordert fühlt, weil es sehr viele unterschiedliche Meinungen dazu gibt, wie man zu sein hat als Mutter oder wie man zu handeln hat mit den Kindern. Und weil auch gefühlt jeder irgendwie das bewertet, wie man die eigenen Kinder erzieht. Und das kann, glaube ich, sehr schnell dazu führen, dass man einfach unsicher ist, dass man auch ängstlich ist, dass man auch da wieder Angst hat, Fehler zu machen und sich dann lieber dem anschließt, was die anderen halt auch machen.
Mhm. Kluger Gedanke, finde ich. Du hast gesagt, Eltern, vor allem Mütter, fühlen sich häufig alleingelassen.
Mhm.
Alleingelassen von wem?
Ja, das müsste man jetzt mal so erfragen. Meine Vermutung wäre so vielleicht von vielen oder von allen. Also ich glaube, viele fühlen sich alleingelassen, vielleicht von ihren Partnern. Viele sind es vielleicht sogar auch alleingelassen. Man fühlt sich vielleicht alleingelassen, weil man nicht mehr in eine Großfamilie eingebunden ist. Die meisten von uns sind es nicht. Man fühlt sich vielleicht auch in Teilen von der Politik alleingelassen, weil die Politik jetzt nicht unbedingt die Rahmenbedingungen für ein entspanntes Familienleben schafft, wenn man das anders leben möchte als der Mainstream. Und man kann sich, glaube ich, auch alleingelassen fühlen, zum Beispiel von Arbeitgebern. Also alleingelassen im Sinne von, dass es einem die Rolle des Mutterseins nicht erleichtert, sondern eher erschwert.
Ich habe ja mal ein Interview mit Professor Dr. Dr. Thomas Schirmerer gemacht und er hatte darin gesagt oder darauf hingewiesen, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der Väter keine Vorbilder haben. So wie, wie sieht das aus, Vater sein? Würdest du sagen, das gilt auch, also ich teile diese Beobachtung, ich kann auch gleich dazu noch was ergänzen, aber würdest du sagen, das gilt auch für Muttersein?
Ja, vermutlich. Also neulich war ich auf einer Geburtstagsfeier von einer Freundin, da waren 6 oder so andere Frauen noch dabei, alle Mütter. Und wir sprachen darüber, wie es ist, heute junge Mutter zu sein, also auch Mutter von kleinen Kindern zu sein. Und waren uns wirklich, glaube ich, alle einig darüber, dass es sehr herausfordernd ist, weil wir gefühlt in so einer Übergangszeit sind. Die meisten von uns leben nicht mehr das traditionelle Rollenbild, zumindest nicht so, wie man es früher gelebt hat. Gleichzeitig wollen wir aber auch nicht einfach nur Karriere machen. Und wir nehmen aber wahr, dass sehr viele unterschiedliche Anforderungen an uns als junge Mütter gestellt werden. Zum einen sollen wir Vollblutmutter sein, was auch immer das bedeutet, aber auf jeden Fall mit extrem viel Einsatz. Irgendwie soll man auch arbeiten gehen, auch möglichst schnell wieder Geld verdienen. Man soll den Haushalt schmeißen, man soll sich Zeit nehmen für die Kinder, auch für Freunde, für den Partner, natürlich auch für sich selber, weil Selfcare und so weiter, ne? Und das alles soll man alleine schaffen, ohne in ein soziales Netz eingebunden zu sein. Natürlich ist das jetzt ein bisschen überspitzt. Viele von uns haben ein soziales Netz, viele haben vielleicht sogar noch den Luxus, die Großeltern in der Nähe zu haben, aber viele haben es eben auch nicht mehr. Und viele haben zwar Freunde, die aber vielleicht dann doch nicht so nah wohnen, dass das Entlastung bringt. Also bei dieser Geburtstagsfeier war das schon so der Konsens, dass man sehr viel schultert als junge Mutter und sehr viele Aufgaben quasi alleine irgendwie wuppen muss. Und trotzdem auch der Maßstab extrem hoch ist und man dem eigentlich sowieso nicht entsprechen kann.
Hm. Und wie fühlt sich das dann für dich an?
Naja, das kommt drauf an. Also ich denke, das Gefühl der Überforderung kann sehr schnell kommen. Vielleicht auch ein gewisser Unmut darüber, dass das eigentlich eine sehr unfaire Bewertung ist sozusagen. Und ich denke, früher oder später kommt hoffentlich jede Mutter an den Punkt, wo sie für sich selber definieren kann, wie sie Mutter sein möchte oder was das für sie bedeutet und ihre eigenen Kriterien aufstellt und sich von den anderen befreit. Weil wenn man sich von denen nicht befreit, dann wird man daran früher oder später zerbrechen.
Ich füge gleich jetzt mal den Gedanken noch an, den ich dazu sagen wollte und würde aber direkt schon eine Nachfrage vorab schicken, dann kannst du drüber nachdenken, ja? Also die Frage wäre, wie gelingt es dir dann überhaupt, diese Mutterrolle selbst zu definieren? Also wie kann so ein Prozess aussehen? Und ich will nur einen kurzen Gedanken einfügen. Bei der Vaterrolle ist nämlich genau das der Punkt, den der gute Herr Professor Dr. Dr. Schirmacher angemerkt hat, den ich total gut fand, zu sagen, und darin, dass es keine Vorbilder gibt für uns Väter, liegt ja auch eine große Chance, weil wir das neu definieren können, weil es keine Vorgaben gibt, an die wir uns halten müssen, wie das jetzt zu tun ist und so weiter. Und das fand ich voll gut, weil ich fand das total befreiend. Das heißt, für mich war das eher so, ach voll, also ich bin da total entspannt. Ich höre aber raus, und das ist ja irgendwie, also es ist schon seltsam so, dass an eine Mutterrolle sehr viel mehr oder höhere Erwartungen geknüpft sind und dadurch quasi, dass er einen gewissen Druck erzeugt, anstatt eine Leichtigkeit mitzubringen? Oder nehme ich das falsch wahr?
Nee, also ich nehme das nicht so wahr, dass wir Mütter heutzutage im Groß entspannt werden angesichts dieser Maßstäbe, die da an einen gesetzt werden.
Ja, genau, das meine ich ja. Ich sag ja, für uns Väter total befreiend nehme ich das wahr, zu sagen, ach krass, es gibt keine Vorbilder, also voll die Chance, das selbst zu definieren und zu sagen, so möchte ich mein Vater sein, gerne leben, so möchte ich diese Rolle ausfüllen, Punkt. Und kaum jemand sagt, ist das jetzt richtig oder falsch oder gut oder schlecht im Großen und Ganzen. Oder das gibt mir zumindest die Freiheit, entspannt von einem Erwartungsdruck mich dem zu nähern und durch diese Freiheit, durch diese Entspannung, oder auch eine gewisse Leichtigkeit zu haben und vielleicht nicht ganz so schnell zu verkrampfen, wie auch immer.
Ja, naja, ich glaube, bei einer Frau hängt da halt sehr viel mehr dran als bei einem Mann. Also die Kopplung zwischen Frau und Mutter scheint mir deutlich größer zu sein als zwischen Mann und Vater, was Identität angeht, meine ich jetzt.
Mhm.
Also ich glaube, dass eine Frau doch immer noch, und ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt, aber sehr stark daran bewertet wird, ob sie eine gute Mutter ist. Ob sie Mutter ist und ob sie eine gute Mutter ist. Und ich nehme das nicht so wahr, dass das bei Männern so ist, dass man da jemanden stark danach bewertet, ob er jetzt ein guter Vater ist.
Sagen wir es mal so, die Hürde ist halt sehr viel geringer. Also wenn du jetzt dein Kind mit einem Kinderwagen durch die Straßen schiebst, hast du schon mal Pluspunkte.
Ja.
Und wenn du dann auch mal die Windel wechselst, hast du ja auch direkt Pluspunkte so. Also das ist dann so, ja cool.
Das ist leicht. Ja, genau. Und Männer, also Väter, können mit so Kleinigkeiten wie einen Kinderwagen durch die Straße zu schieben oder sogar mal das Kind im Tragetuch zu haben, richtig Pluspunkte sammeln. Bei einer Mutter ist das nicht so. Ich glaube, dass Mütter einfach sehr schnell und auch manchmal sehr hart kritisiert werden und wenig gelobt werden.
Mhm, das ja.
Ja.
Außer natürlich an Muttertag, ne? Da lobt genau, man die Mutter ja genau. Überschwänglich, ja. Und dann das ganze Jahr wieder nicht.
Genau.
Genau so läuft das, ja. Dann lass mich nochmal zurückkommen auf die Frage, wie findest du jetzt denn diese Mutterrolle für dich? Also du hast zum Beispiel eingangs, hast du ja gesagt, hier Bücher und Podcast. Ist das so ein Weg? Ist der Weg ein Austausch mit anderen Müttern? Ist es einfach ein in einem ganz anderen Bereich, wo du plötzlich Querverbindungen ziehen kannst? Oder wie kommst du jetzt weiter?
Ich glaube, das kann ganz unterschiedlich aussehen. Da muss jeder seinen eigenen Weg gehen. Also ich habe ja mal, als ich mit unserem ersten Kind schwanger war, den Rat bekommen, bloß keine Ratgeber zu lesen, Erziehungsratgeber, und bloß überhaupt nicht viel zu lesen zum Thema Erziehung. Und ich würde heute sagen, das ist so ungefähr der schlechteste Rat, den ich in meinem ganzen Leben bekommen habe. Nicht, weil ich viel von Erziehungsratgebern halte, aber weil ich glaube, dass es extrem sinnvoll ist, sich auf die Mutterrolle vorzubereiten oder aufs Elternsein vorzubereiten. Und das muss man nicht unbedingt tun, bevor die Kinder da sind, aber ich glaube, dass man es tun muss an irgendeinem Punkt, sich damit auseinanderzusetzen. Und bei mir war das, waren das Bücher und Podcasts vor allem, aber auch sehr, sehr viele intensive Gespräche mit anderen Müttern, mit denen ich zu tun habe. Und da stelle ich immer wieder fest, dass auch sehr, dass Mütter auch untereinander wenig ehrlich sind. Dass es eine sehr wenig Ehrlichkeit gibt, allgemein in der Öffentlichkeit, über was es bedeutet, Mutter zu sein und wie man sich oft auch als Mutter fühlt. Und dass es meistens so eine Person braucht, die so ein Icebreaker ist, die einfach mal ehrlich ist, knallhart ehrlich, und dann die anderen auch aufbrechen. Und es immer sehr, sehr wohltuend ist, wenn man dann so eine Atmosphäre hat, wo dann die anderen auch mal erzählen, wie es tatsächlich ist zu Hause oder womit sie zu kämpfen haben oder dass Dinge eben doch nicht so glatt laufen, wie es nach außen aussieht. Ja, ich glaube, dass der Weg dahin, für sich selber zu definieren, wie man Eltern sein leben möchte, sehr unterschiedlich aussehen kann, auch sehr unterschiedlich lang sein kann. Aber ich glaube, dass es unbedingt notwendig ist, weil man sonst entweder wie so ein Blatt im Wind ist, mal das, mal jenes macht und das Verwirrung erzeugt in der Familie und bei den Kindern. Oder dass man sich halt einfach dem Mainstream anschließt und eben nicht aus Überzeugung handelt, sondern einfach ein Mitläufer ist. Und das finde ich sehr schade. Ja, ich mache gerne Dinge aus Überzeugung und hinterfrage Dinge. Und es hat bei mir auch ein bisschen gedauert, bis ich dann wirklich so an die Wurzeln gegangen bin, auch bei vielen Themen. Aber ich glaube wirklich, dass es notwendig ist und dass es ganz viel damit zu tun hat, sich selber zu reflektieren und sich selber auch Fragen zu stellen, die man sich vielleicht noch nie gestellt hat. Warum man bestimmte Dinge tut oder warum man bestimmte Dinge denkt, warum man bestimmte Überzeugungen hat, wie man, ja, eigentlich ganz viel damit, wie man die Welt sieht, wie man Menschen sieht und was die eigenen Werte sind. Und erst dann kann man diese Dinge auch weitergeben an andere. Und ich habe neulich einen Satz gelesen, ich hoffe, ich gebe den jetzt richtig wieder. Da stand, glaube ich, so sinngemäß, was ein Kind braucht, ist, dass die Eltern einfach ehrliche Freude an ihm haben, dass sie es genießen, mit dem Kind zusammen zu sein. Und das ist, glaube ich, etwas, was stark verloren gegangen ist. Und ich würde sogar behaupten, dass viele Mütter das eigentlich gerne hätten und auch empfinden würden, aber dass die Strukturen es irgendwie unterbinden oder kleiner werden lassen. Weil auch da, um Freude an einem Kind zu haben oder überhaupt an einem Menschen und es zu genießen, braucht man Zeit, braucht man Freiraum. Das funktioniert nicht in der Hektik des Alltags.
Ja, Strukturen wäre für mich aber zu einfach. Also an der Stelle bin ich jetzt mal ein bisschen härter und sage, also so leicht kommt ihr mir nicht davon, zu sagen, wir schieben jetzt alles auf die Strukturen. Ja.
Wer ist ihr?
Ihr, die ihr das, was du jetzt als Vorlage genannt hast, zu sagen, dass es manchen so geht, die das so nennen, würde ich sagen, Struktur bedeutet ja äußere Umstände. Äußere Umstände bedeutet, ich kann nichts dafür. Das ist halt so, ich hätte ja auch gerne mehr Zeit. Und es stimmt, es ist nicht ganz so einfach, immer zu sagen, dann nehme ich mir jetzt halt mehr Zeit, ja, verstehe ich auch. Und gleichzeitig glaube ich schon, das ist so von außen betrachtet. Ich glaube, wenn du es von innen betrachtest, dann steckt da zum Beispiel auch Ungeduld dahinter als Beispiel. Wenn du selbst ein ungeduldiger Mensch bist, wirst du wahrscheinlich nicht an den Punkt gelangen, wo du Freude an deinem Kind hast, echte Freude, wo du sagst, wie schön, dass ich jetzt gerade hier bin, dass mein Kind gerade hier ist, dass wir gerade zusammen hier sind, das zu genießen, weil du getrieben bist, weil du ungeduldig bist, weil du nicht zur Ruhe kommst. Und du kannst sagen, ja, ich komme nicht zur Ruhe, weil Umstände, ne? Kannst wieder, und da glaube ich, machen wir es uns manchmal zu einfach und ich glaube, es würde uns gut tun, wenn uns ab und zu mal jemand den Kopf wäscht oder in den Hintern tritt und sagt, sorry, aber du bist auch ein Stück weit selbstverantwortlich für dein Leben und kannst nicht immer sagen, die Umstände.
Ja, das meine ich ja damit, dass man Dinge reflektieren muss, dass man sich wirklich überlegen muss, wie möchte ich denn leben oder wie wollen wir als Familie leben? Was sind unsere Werte und wie können wir diese Werte dann auch in alltägliches Leben umsetzen? Ja. Und für mich war ein kleinerer Punkt, dass ich eben nicht so einen vollgestopften Alltag haben möchte und dass ich wirklich nur die Dinge mache, die ich auch wirklich machen möchte und mit den Kindern zum Beispiel nicht in Vereinen bin, also Nachmittagsprogramme und so weiter. Eben damit wir Zeit und Freiräume haben für das, was eigentlich Leben ist, das Begegnung miteinander.
Ja, und also auch grundsätzlich gesprochen, ne? Deswegen ist mir das einfach so wichtig, das mal zu betonen. Wir hatten das, glaube ich, schon mal an anderer Stelle erwähnt, aber dadurch, dass wir nur 100% in Arbeitszeit stecken und 100% zu Hause sein kann, was größtenteils den Part zu Hause bei den Kindern du bist, ja, aber es ist eben wichtig ist zu sagen, 100% ist bei den Kindern. Und das ist ja eine Entscheidung, eine bewusste Entscheidung, die wir getroffen haben. Und wir haben da natürlich auch gewisse Nachteile in Kauf genommen, ganz klar. Und das finde ich halt nur, das muss man halt abwägen. Das muss man halt entscheiden. Wenn man es nicht tut, ja, dann entscheidet das System für dich und sagt, wunderbar, geh Geld verdienen, fertig. Ja.
Und auch da steckt oft wieder eine Angst dahinter, wenn man diese Entscheidung halt sich nicht traut, auszubrechen und Dinge mal anders zu machen, weil man Angst hat, dass vielleicht das Geld da nicht reichen könnte oder man karrieretechnisch abgehängt wird oder so.
Ja, genau. So, jetzt möchte ich aber nochmal den Bogen spannen gleichzeitig. Das wollte ich jetzt halt einmal so sagen, auch wenn es ein bisschen hart klingt. Aber ich finde es wichtig, das an der Stelle einmal klar und deutlich zu sagen. Dann kann man es auch gut sein lassen, weil jeder von uns selber verantwortlich ist, damit umzugehen. So. Also wenn man das mal so gehört hat, ja, und dann kann man ja selber sagen, nö, teile ich nicht. Ich bin ja auch offen dafür, dazu zu lernen und zu sagen, ah, okay, den Aspekt habe ich definitiv übersehen oder nicht verstanden oder nicht erkannt. Das gehört dazu. Auch da ist es immer eine Einladung zur Reflexion, zur Horizonterweiterung. Ich finde es auch wichtig anzuerkennen, ja, und das ist jetzt nochmal die andere Lanze, die ich gerne brechen wollen würde, anzuerkennen, dass wir heute schon in einer anderen Zeit leben als vor 10, 20, 30, 40 Jahren. So, und das bedeutet, wir haben heute andere Herausforderungen als damals. Und das bedeutet quasi, dass wir heute natürlich neu justieren müssen, neu bewerten müssen, uns neu ausrichten müssen, entscheiden müssen, wie wir mit gewissen Dingen umgehen. Beispielsweise Medienkonsum, die Digitalisierung. Es gab früher keine Smartphones und die Frage, ab wann bekommt unser Kind eins, wie viel Fernsehen kann unser Kind schauen, was schaut es dort überhaupt, ja, auf dem iPad, im Internet, bei YouTube, wo auch immer, bekommt es ein Alexa zu Hause, da, mit dem es dann selber kommunizieren kann und all diese ganzen Fragestellungen. Das ist wirklich nur ein kleiner Strang, der mich ja immer bewegt, aber und da können wir quasi uns jetzt nicht daran orientieren, zu sagen, ja, wie haben es denn eigentlich unsere Eltern gemacht?
Nee, da kann man sich auch nur sehr teilweise an anderen orientieren, weil die genauso am Suchen sind nach der richtigen Antwort.
Ja, genau. Und das meine ich, an der Stelle finde ich, ist es mir schon auch wichtig zu sagen, okay, das leuchtet mir auch ein, dass wir an der Stelle eben kaum Vorbilder haben, auf die wir zurückgreifen können. Weil es ansonsten schon, finde ich, auch ein Stück weit sich anhört wie ein Vorwurf, der aber in manchen Teilen einfach auch nicht gerechtfertigt wäre. Und das ist wahrscheinlich immer eine Mischung, ja. Also ich glaube, jeder von uns hat halt den Horizont, den er hat. Und das ist das, was ich eingangs meinte. Wenn unser Sohn 10, 20 Jahre das sich anhört und dann vielleicht sagt, hey, sag mal, Papa, also schade, dass ihr mir das mit Chinesisch nicht mitgegeben hättet. Ja, hätte ich mega gut gebrauchen können. Jetzt muss ich mir das mühsam irgendwie aneignen für meinen tollen Beruf, den ich unbedingt machen möchte. Ja, dann ist es doch zumindest das, dass wir sagen können, okay, das war halt unser Horizont zu diesem Zeitpunkt. Das heißt nicht, dass er in 10 Jahren immer noch so sein wird. Hoffentlich sind wir dann wieder weiter mit anderen Punkten. Und manchmal dreht man sich vielleicht auch ein Stück weit im Kreis und dann gibt es zu einer Entwicklung, gibt es eine Gegenentwicklung und eine ausgleichende Entwicklung. Und das finde ich halt spannend, in diesem Ganzen mittendrin zu sein. Und wir haben aber nur dieses kleine Zeitfenster, wo unsere Kinder Kleinkinder sind und haben jetzt nur mit diesem Horizont, den wir halt jetzt haben. Es geht halt nicht anders. Wir können nicht, wenn wir in zehn Jahren weiter sind, können wir die Zeit aber nicht zurückdrehen. Von dem her würde mich zum Abschluss unserer heutigen Folge vielleicht würde mich interessieren, was würdest du vielleicht anderen mitgeben wollen, zu sagen, okay, was könnten aber genau hier, um jetzt eben nicht zu verkrampfen oder Angst zu haben, was könnten hier sinnvolle Ansätze sein, um weiterzukommen? Oder, also du hast ja schon angedeutet, das gibt jetzt nicht den pauschalen Weg, aber vielleicht kannst du ja nochmal ein bisschen sagen, was dir momentan oder was dir in letzter Zeit konkret weitergeholfen hat. Bei dem großen Thema Kindererziehung, Muttersein, Mutterrolle, diesem ganzen Themenkomplex, über das wir jetzt gesprochen haben.
Also eigentlich sind es grundsätzlich zwei Stränge. Zum einen, wie bereits erwähnt, die Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit, auch mit dem eigenen Sein, sich selber besser kennenzulernen, warum man so ist, wie man ist, was dahinter steht. Da kann ich besonders das Buch empfehlen, Das Kind in dir muss Heimat finden. Das fand ich wirklich einen Schlüssel sozusagen. Und das andere ist, dass ich immer sehr hilfreich fand, Bücher zu lesen oder eben Podcasts zu hören, die mir erklären, wie Kinder funktionieren sozusagen. also was da sehr entscheidend ist, ist einfach die Entwicklung des Gehirns von einem Kind. Und das erste Buch, das ich in diese Richtung gelesen hatte, heißt Das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten treibt mich in den Wahnsinn. Also das war für mich das erste Mal, dass ich ein Buch gelesen habe, das mir einfach das Verhalten eines Kleinkindes logisch erklärt. Also mir erklärt, warum die Kinder sich so verhalten. Also das, was man oft im Alltag als störend oder irritierend oder total überfordernd empfindet, war auf einmal so logisch durch dieses Buch. Und da kann ich auch die Bücher von Gerald Hüther empfehlen und alles, was in Richtung bindungsorientierte Erziehung geht. Zum Beispiel auch Katja Saalfrank hat sehr gute Podcasts dazu. Das fand ich immer sehr oder finde ich immer extrem hilfreich, einfach zu verstehen, warum verhalten Kleinkinder oder Kinder sich so, wie sie sich verhalten, was steckt dahinter. Denn jedes Verhalten hat einen Sinn.
Ein wunderschönes Schlusswort, würde ich sagen, für die heutige Folge. Worüber wir nicht gesprochen haben heute, eine ganze Menge übrigens, aber worüber wir nicht gesprochen haben, ist unsere Tochter. Die kommt nämlich in den Kindergarten und das ist vielleicht auch nicht ganz uninteressant, ja. Vielleicht für eine andere Folge mal schauen, zu sagen, unseren Sohnemann haben wir rausgenommen, unsere Tochter kommt rein. Was ist da los? Ja, was sind unsere Beweggründe, wie auch immer?
Ja, und wir wollten auch mal so einen Rückblick machen auf 2,5 Jahre kindergartenfrei.
Oh ja, unbedingt. Rückblick auf 2,5 Jahre kindergartenfrei. Yeah. Also ist mir völlig egal, ob ihr das jetzt wollt oder nicht. Wir werden das machen. Ich hoffe, ihr habt ein paar spannende Gedanken mitnehmen können. Wenn nicht, dann keine Ahnung, was mit euch nicht stimmt, weil das kann nicht sein. Also das kann einfach nicht sein. Da war so viel Gutes dabei, Leute. Ich merke schon, ich bin richtig selbstbewusst geworden. Aber die wirklich guten Gedanken waren noch nicht von mir, das gebe ich zu. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Und kommentiert auch gerne mal bei Telegram das reinste Vergnügen, reinste mit RH geschrieben, ja, reinste Vergnügen, weil wir wohnen ja hier in Rheinbach, Mann, was ein Wortwitz. Und ich freue mich jetzt, nach diesen gefühlten 2 Jahren Pause, freue ich mich wie ein kleines Kind darüber und würde damit sagen, danke und bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.